D-Radio Wissen. Update.
Die Strahlung von außen, die ist nicht ganz so schlimm gewesen, aber was du eingeatmet hast, das bleibt in dir als ewiges Geschenk für das ganze Leben. Gerade deshalb gab es so viele Kranke und Tote.
Heute, vor 30 Jahren, ist ein Atomreaktor in Tschernobyl explodiert. Menschen wie dieser Fallschirmjäger der sowjetischen Truppen halfen mit, um andere zu schützen. Und viele bezahlten mit ihrem Leben dafür. Auch an sie wird heute am Jahrestag erinnert. Was bleibt von Tschernobyl? Darum geht's heute im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Ich kann mich gut an diesen Tag erinnern. Dort, wo wir gewohnt haben, wuchs Gras auf dem Hof. Und in den Pfützen war warmes Regenwasser. Meine Tochter und mein Sohn, die haben dort gespielt, rannten herum, barfuß. Wie schön, habe ich damals gedacht. Ich habe nicht gewusst, dass Wasser und Gras schon verstrahlt gewesen sind und ich die Kinder besser ins Haus geholt hätte.
Auch in Deutschland wussten die Leute mehrere Tage nichts von dem Unglück, das gar nicht so weit weg passiert war. Aber irgendwann konnte keiner mehr vertuschen, dass ein Routinetest in einem Reaktor in Tschernobyl schiefgegangen war. Am 1. Mai kam die radioaktive Wolke auch in Deutschland an. Kinder sollten nicht mehr draußen spielen. Obst und Gemüse war tabu. Die Menschen kauften Jodtabletten. Auch heute noch sind die Spuren in Deutschland noch da, erklärte Umweltministerin Barbara Hendricks.
Ja, es gibt in der Tat noch Kontaminationen, zum Beispiel von Wildfleisch, aber auch bei wild wachsenden Pilzen. Da ist das im Vergleich zu nur anderen landwirtschaftlichen Produkten, ist das immer noch erhöht.
Das ist allerdings banal im Vergleich zu den Folgen für die Gesundheit vieler Menschen. Die Schätzungen der Toten durch Tschernobyl gehen auseinander. Von 4.000 bis 2 Millionen reichen sie. Dazu gehören diejenigen, die direkt nach dem Unglück aufgeräumt haben. Die Liquidatoren löschten Brände und halfen mit, den Sarkophag aus Beton über den kaputten Reaktor zu stülpen. Sie werden in Gedenkfeiern geehrt. Im ukrainischen Kiew gedenken Präsident Petro Poroschenko und die Chefin der Vaterlandspartei Julia Timoschenko der Toten.
30 Jahre später begreifen wir, dass Tschernobyl eine Warnung für die gesamte Menschheit ist. Wir müssen heute der vielen Feuerwehrleute, der Ärzte, der Soldaten und Offiziere gedenken, die ihr Leben und ihre Zukunft opferten.
Trotz allem, gegen Atomkraftwerke hat man heute nichts in der Ukraine. Es werden gerade sogar neue Blöcke gebaut. Unser Korrespondent Markus Sambale erklärt, in der Ukraine gibt es keine nennenswerte Anti-Atom-Bewegung.
Es ist absolut kein Vergleich mit dem, was wir in Deutschland in den letzten Jahren, Jahrzehnten erlebt haben an Kritik an der Atomkraft. Selbst heute ist es so, dass Leute sagen, naja, das ist eine Technik, die müssen wir halt in den Griff kriegen, die müssen wir sicher machen. Und mancher vergleicht das mit einem Flugzeug und sagt, da müssen wir auch dafür sorgen, dass es nicht abstürzt. Und bei der Atomkraft müssen wir halt dafür sorgen, dass es kein Unglück gibt.
Auch wenn viele Orte rund um das Kraftwerk heute Geisterstädte sind, in denen die Hefte noch auf den Schultischen liegen und die Puppen bereit sitzen zum Teekränzchen, das Kraftwerk ist alles andere als verlassen. Dort gehen täglich noch tausende Menschen zur Arbeit. Es sind Mitarbeiter der Atomanlage. Das Kraftwerk ist zwar abgeschaltet, aber noch betriebsbereit. Und es sind Bauarbeiter, die die neue Schutzhülle für Block 4 errichten. Der über 100 Meter hohe silberne Deckel soll Ende des Jahres über den alten Sarkophag geschoben werden. Rundherum wurden aber Unmengen strahlender Atommüll begraben. Keiner weiß genau wo. Strahlen wird das Erbe von Tschernobyl jedenfalls noch lange.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Behemoth 1 kommentiert zu Tschernobyl bei Spiegel Online. Man muss sich mal die Frage stellen, was haben wir aus dieser Katastrophe gelernt? Damals hieß es, sowas kann bei uns nicht geschehen. Aber nach Fukushima sind wir eines Besseren belehrt worden. Es kann überall geschehen. Tasonius schreibt, wirklich aufwachen werden die Menschen erst, wenn ein Atommeiler in dicht besiedeltem Gebiet hochgeht, wenn einer der über 50 Reaktoren in Frankreich hochgehen sollte und eine solche Wolke sich auf Mitteleuropa legt, wird auch der dickköpfigste Befürworter der Atomenergie begreifen, dass Kernenergie keine Zukunft haben kann. Couch Coach ist der Meinung, alle AKWler, ob Politiker, Unternehmen, Produzenten, alle haben wieder besseren Wissens gehandelt.
Was sonst noch wichtig war?
Wer heute in bestimmten Städten Bus fahren will, ins Schwimmbad oder zu einem Termin ins Krankenhaus, wer sein Kind in die Kita bringen wollte, der hat in die Röhre geschaut. Es ist Streik im öffentlichen Dienst in dutzenden Städten und Kommunen, vor allem in Nordrhein-Westfalen, Bayern und den norddeutschen Bundesländern. Bei den Tarifverhandlungen liegen beide Seiten noch ziemlich weit auseinander. Verdi-Chef Frank Bsirske gab sich am Mittag bei einer Kundgebung empört über das letzte Angebot der Arbeitgeber.
Das ist eine Geringschätzung, die nicht zu akzeptieren ist.
Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 6% mehr für die Beschäftigten. Die Arbeitgeber wollen bisher 3% rausrücken. Damit will sich Bsirske nicht zufrieden geben.
Und das, nachdem die öffentlichen Haushalte 2015 fast 30 Milliarden Überschuss gemacht haben. So viel wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Gestritten wird auch darum, ob Azubis nach der Ausbildung übernommen werden und um befristete Verträge. Mehr Geld haben die Städte und Gemeinden aber nicht, sagt dagegen Thomas Böhle, Verbandschef der kommunalen Arbeitgeber. Er sagt, nicht nur wegen der Ausgaben für Flüchtlinge.
Das andere ist natürlich, dass wir eine Rekordverschuldung haben, dass wir einen Rekordinvestitionsstau haben von 132 Milliarden. Und ganz, ganz vielen Kommunen geht es richtig schlecht und auf die müssen wir Rücksicht nehmen.
Morgen wollen die Gewerkschaften noch eins draufsetzen. Dann werden auch die Flughäfen bestreikt. Auch da arbeiten zum Beispiel Feuerwehrleute oder Kontrolleure im öffentlichen Dienst. 6 Flughäfen sind betroffen, allein Lufthansa hat 900 Flüge gestrichen. Die Plastiktüte ist böse. Sie verschmutzt unsere Umwelt, an ihren fast unkaputtbaren Überresten ersticken Fische und Vögel. Und jetzt soll sie weg. In deutschen Supermärkten müssen wir für die Tüten schon meistens bezahlen. Jetzt sollen andere Geschäfte folgen. Rund 260 Unternehmen haben sich dazu verpflichtet. Für sie hat Josef St. Johanser unterschrieben, Präsident des Handelsverbands.
71 Kunststofftragetaschen verbrauchen die Deutschen pro Kopf und Jahr. Das ist gemessen an der EU weniger, aber immer noch zu viel.
Innerhalb der nächsten 2 Jahre sollen 80% der Gratis-Plastiktüten verschwinden. Das ist kein Gesetz, sondern eine Selbstverpflichtung. Die Hoffnung der Unternehmen, wenn genügend mitmachen, dann werden sie nicht per Gesetz dazu gezwungen. Luxemburg als Steuervermeidungshelfer. Diesen Ruf hat das Land den Enthüllungen vorletztes Jahr zu verdanken. 28.000 Dokumente über Steuerdeals mit mehreren hundert Firmen kamen ans Licht. Die Quelle: 2 damalige Wirtschaftsprüfer der Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers. Sie gaben die geheimen Daten an einen französischen Journalisten weiter. Die 3 stehen dafür ab heute vor Gericht. Auch wenn andere finden, da gehören sie nicht hin. Das meint der Sprecher der Grünen im EU-Parlament, Sven Giegold.
Deltour verdient einen Orden und keine Gefängnisstrafe.
Antoine Deltour ist Hauptangeklagter im Prozess. Unter anderem wegen Diebstahls und der Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen drohen ihm bis zu 10 Jahre Haft. Sein Verteidiger will aber im Prozess darlegen, dass Bürger eigentlich geschützt werden sollten, wenn sie Missstände in Unternehmen oder Regierungen aufdecken.
Die ganze Welt wird auf diesen Prozess schauen. Es ist das erste Mal, dass in Europa wirklich ein richtiger Whistleblower vor dem Gericht steht. Alle anderen sind ja noch nicht vor Gericht gestanden, der Assange, der Snowden und so weiter.
Durch die Dokumente kam raus, dass viele Unternehmen mit der Hilfe der luxemburgischen Behörden nur 1% oder weniger Steuern zahlten. Apple, Amazon, Ikea, Pepsi und andere sparten Steuern in Millionenhöhe. Whistleblower Antoine Deltour sagt, er wollte gegen solche Ungerechtigkeit vorgehen.
Meine Motivation war es, dieses System zu entlarven. Diese radikale Form der Steueroptimierung, die es den Konzernen erlaubt, überhaupt keine Steuern zu zahlen, das hat mir Bauchschmerzen bereitet.
Was noch wichtig wird.
Bisher war der neue Weltraumbahnhof Vostochny für Russland eher eine peinliche Geschichte. Immer wieder wurde der erste Start verschoben, Millionen gingen verloren, die Arbeiter streikten. Das soll morgen alles vergessen sein, dann soll die erste Soyuz-Rakete von Vostochny starten. Ziel ist, dass Russland bei Starts nicht mehr auf den Nachbarn Kasachstan ausweichen muss. Bisher ist der Weltraumbahnhof aber nicht ganz fertig. Es wird also weitergebaut, auch wenn schon Raketen starten.
Und sonst in der Welt?
Pläne für eine islamische Verfassung in der Türkei haben Proteste ausgelöst. In der Hauptstadt Ankara hatten sich Demonstranten vor dem Eingang des Parlaments versammelt. Sie protestierten für eine weltliche Türkei und gegen eine religiös ausgerichtete Verfassung. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Menge ein und nahm einige Demonstranten fest. Der türkische Parlamentspräsident İsmail Karaman von der Regierungspartei AKP hatte gefordert, dass islamische Grundsätze in der Verfassung verankert werden. Die Türkei sei ein muslimisches Land und als Konsequenz daraus müsse sie auch eine religiöse Verfassung haben. Die AKP hat im Parlament zwar die absolute Mehrheit, aber um die Verfassung zu ändern, bräuchte sie Stimmen der Opposition. Das wird schwierig. Der Vorsitzende der Oppositionspartei im türkischen Parlament twitterte, es sei wichtig, dass jeder in der Türkei seine Religion frei ausüben könne. 27 Jahre nach der tödlichen Massenpanik im Fußballstadion von Sheffield hat ein Gericht die Schuldfrage geklärt. Eine Untersuchungskommission zur Hillsborough-Katastrophe entlastet die Fans. Nicht die seien schuld, sondern die Polizei. Vor dem Gericht in Warrington weinten Angehörige der Todesopfer vor Freude. Viele jubelten und sangen die Vereinshymne vom FC Liverpool, You'll Never Walk Alone. Großbritanniens Premierminister David Cameron sprach von längst überfälliger Gerechtigkeit. Bei dem Pokalspiel zwischen Nottingham Forest und Liverpool im April 1989 waren 96 Gästefans auf einer überfüllten Tribüne im Stadion zu Tode gequetscht worden. Die Polizei hatte ein Tor geöffnet, durch das nochmal etwa 2000 Fans auf die Ränge stürmten und sie hatte Menschen dorthin zurückgedrängt. Es wurden damals auch über 760 Fans verletzt. Frauen in Indonesien sind schuld an Korruption, findet der Religionsminister in dem Land. Völlig lächerlich, sagt jetzt Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation hat bei Facebook geschrieben, dass sie seit 20 Jahren zur Korruption in Indonesien recherchiert und es sinnlos sei, Frauen die Schuld zuzuschieben. Religionsminister Lukman Saifuddin hatte Medienberichten zufolge gesagt, dass anspruchsvolle Ehefrauen von Amtsträgern ihre Männer dazu verleiten, sich bestechen zu lassen. Er sagte was von unvernünftigen Forderungen der Frauen nach materiellen Besitztümern.
Wissensnachrichten.
Schule schmeißen, das macht in Deutschland jeder 20. Hauptschüler und nicht jeder bedenkt dabei unbedingt, was das für Folgen hat. Ohne Schulabschluss gibt es nämlich oft keinen Job. Wie man erreichen kann, dass es weniger vorzeitige Schulabgänger gibt, haben sich auch US-Forscher gefragt. Katrin Silke aus den Wissensnachrichten, du hast ihre Antwort.
Die Psychologen aus Stanford sagen, das Problem ist auch bei den Lehrern zu suchen. Die müssen ihre Einstellung ändern und so kann das Schule schmeißen, nicht bei jedem, aber doch signifikant eingedämmt werden.
Was müssen die Lehrer denn ändern?
Sie sollen demnach, ist eine ganz einfache Idee, von autoritär auf verständnisvoll umstellen. Mhm. Denn die Psychologen nehmen an, viele Schüler brechen nicht ab, weil sie den Stoff nicht schaffen und zu blöd sind, sondern weil sie eigentlich keinen Bock mehr haben auf diese autoritären Strukturen in der Schule. Und die Wissenschaftler meinen, dass hinter einem Schulabbruch sehr oft eben eine gescheiterte Lehrer-Schüler-Beziehung steht. Und in einem Experiment haben sie es dann gar nicht so weit kommen lassen, weil sie die Lehrer einstellungsmäßig manipuliert haben.
Manipuliert, was heißt das?
Intervention ist eigentlich da das bessere Wort. Das ist ein Fachwort aus der Psychologie und in diesem Fall war die kurze Intervention ein Online-Appell an insgesamt 39 Lehrer. Und in der Bitte stand, falls der Schüler mal nicht die Leistung erbringt, die sie verlangen, bestrafen sie ihn nicht, sondern seien sie besonders verständnisvoll, gehen sie auf jeden individuell ein, motivieren sie ihn.
Sowas hätte ich mir vielleicht auch von meinen Lehrern gewünscht. Hat es denn geklappt?
Das hat geklappt. Innerhalb eines Jahres haben sich die Abbrecher Zahlen in den beobachteten Klassen halbiert. Fazit der Psychologen: Die Lehrer, die haben mit ihrem Verhalten und ihren Erziehungsmethoden erheblichen Einfluss auf die Leistungen ihrer Schüler.
Könnte ja auch in Deutschland funktionieren. Wir bleiben mal in der Altersgruppe bei den unter 18-Jährigen, gehen aber zu einer anderen Studie. In der neuen Sinus-Jugendstudie steht drin, junge Menschen werden immer spießiger.
Es gibt demnach weniger Subkulturen in der Jugend, also sagen wir mal weniger Punks oder Hippies oder Gothics zum Beispiel. Die Jugendlichen werden immer mainstreamiger. Das ist das Ergebnis der Studie, für die 72 Jugendliche befragt wurden in qualitativen Interviews und Tagebuch schreiben sollten die auch noch und dabei kundtun eben, was sie wollen und was sie denken.
Was wollen sie denn?
Konservative Ziele haben die, wie Familie ab Mitte 30 und einen sicheren Job. Von sozialen Medien sind sie mittlerweile übersättigt, kam raus. bei der Befragung. Vielfalt akzeptieren sie in der Gesellschaft, Umweltschutz wollen sie, aber viel mehr als mit dem Radfahren wissen sie auch nicht für den Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu tun. Alles in allem eine relativ unaufregende Jugend haben wir da gerade rangezüchtet, die ja nicht nach Revolution sucht, sondern nach einem sicheren Gehalt und einem Plan für dieses komplexe Leben.
Zur Familie mit Haus gehört klassisch ja auch ein Hund dazu. Dem tun wir manchmal nichts Gutes, nämlich dann, wenn wir mit dem armen Tier ein Selfie machen.
Die können ziemlich stressig sein für Hunde. Ein US-Psychologe hat sich hunderte Selfies im Netz angesehen, wahllos ausgesucht von Fotoplattformen unter anderem. Und auf denen waren Herrchen und Frauchen zu sehen, die ihren Hund vor die Kamera zerren und ihn umarmen. Der Wissenschaftler sagt, auf über 80% der Bilder zeigen die Hunde mindestens ein Anzeichen von Angst oder Stress. Und nur unter 10% finden die Umarmung des Menschen sichtlich angenehm.
Und woran macht er das fest?
Der selbsternannte Hundefachmann hat sich dabei besonders auf Zeichen konzentriert wie zurückgelegte Ohren oder sogenannte Beschwichtigungssignale, zum Beispiel Lippenlecken, Blinzeln oder Weggucken.
Also ich muss mal sagen, das mit den Selfies ist auch ohne Hund schon ziemlich nervig, also lieber sein lassen. Vielen Dank, Katrin.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht kann es im Norden, Westen und in der Mitte zwischendurch regnen. Möglich ist auch mal ein Gewitter. Dazu windet es ziemlich stark. Nicht mehr als 4 bis 9 Grad. Nachts kann es leichten Frost geben. Morgen startet der Tag im Südwesten und im Osten recht schön und trocken. Später gibt es dann wieder Schauer, teilweise vermischt mit Graupel und Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 10 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.